Okay, der Stream läuft.
Dann sage ich Hallo, liebe Mitglieder, liebe Engagierte, liebe Interessierte. Mein Name ist Lucia Brass und ich möchte euch als erste Vorsitzende im Namen des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg ganz herzlich zu unserem ersten Plenum in digitaler Form begrüßen. Normalerweise führen wir die Plenen mit Präsenzveranstaltungen durch und ich freue mich, dass wir die Chance nutzen konnten, hervorragende Referentinnen und Referenten zu gewinnen und diese dank digitaler Form teils aus großer Entfernung zuschalten zu können. Für alle, die den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg noch nicht kennen, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir sind Teil der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl. Und unsere Arbeit besteht aus Beratung, Informationsarbeit, Fortbildungen, vor allen Dingen für Ehrenamtliche, Lobbyarbeit, Gespräche mit Politik und Verbänden sowie Vernetzungen. Wir finanzieren uns aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen, einem Zuschuss von Pro Asyl, projektbezogen vom Land Baden-Württemberg und der EU sowie von Kirchen und politischen Stiftungen. Im ersten Vortrag unserer Sommertagung geht es heute um die Situation auf den griechischen Inseln. Trotz des schweren Themas freue ich mich nun auf diesen Vortrag und die Referenten und gebe an dieser Stelle weiter an Sean McGinley, den Leiter der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrates.
Vielen Dank, Lucia, und hallo auch von mir an alle, die zuschauen. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Und ich werde nicht allzu viel Zeit wegnehmen von Karl und Christian, die viel Interessantes aus erster Hand zu berichten haben über die Situation in Griechenland. Ich möchte nur technisch kurz was sagen zum Ablauf für Sie, die zuschauen. Sie dürfen sehr gerne Ihre Fragen, Ihre Kommentare an die beiden Referenten richten über die Kommentarfunktion unter dem Live-Video bei Facebook. Eigentlich wollten wir auch noch parallel bei YouTube das Video zeigen. Das hat jetzt aus technischen Gründen leider nicht geklappt. Das bitten wir zu entschuldigen, aber ich hoffe, Sie finden den Weg zu uns auf Facebook und Sie können da in den Kommentaren reinschreiben, wenn Sie etwas sagen wollen, wenn Sie eine Frage haben. Oder es gibt auch ein Pad, wenn Sie zum Beispiel zuschauen, aber kein Facebook-Konto haben oder das nicht nutzen wollen, können Sie in diesem Pad einfach was reinschreiben. Ich werde sowohl den Pad als auch die Kommentare im Auge behalten und werde die Fragen dann zu gegebener Zeit an die beiden Referenten, an Christian und Karl, weitergeben. Und ich würde dann ohne weiteres Zutun übergeben an die beiden Referenten, die ich nochmal herzlich begrüße. Christian Schmidt von Europe Must Act und auch Mitglied im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und in vielen anderen Zusammenhängen sehr aktiv. Er war kürzlich in Griechenland als ehrenamtlicher Helfer vor Ort und wird über seine Eindrücke und Erfahrungen berichten. Und dann ist noch Karl Korb, Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl, ist noch zugeschaltet und er wird eben auch, ist eben auch jemand, der regelmäßig in Griechenland ist, sich gut auskennt und das eben auch so ein bisschen mehr politisch bewertet und aus der Sicht von Pro Asyl erklären wird, was da schiefläuft und was eigentlich besser laufen könnte, welche Ideen und Forderungen Pro Asyl dafür hat. Herzlich willkommen, ich freue mich und übergebe an euch beiden und Christian wird den Anfang machen und danach kommt der Karl und ich bin im Hintergrund weiter für Sie da, um Ihre Fragen im Blick zu behalten. Also dann wünsche ich einen guten Verlauf der Veranstaltung und Christian, ich übergebe das Wort.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Also Teilnehmer bin ich als Mitglied ja vom Flüchtlingsrat sowieso gewesen. Und jetzt eben die Chance auch noch als Vertreter hier für Europe Must Act Germany. Also ich bin da im Deutschland-Koordinationsteam. Das ist eine europäische Organisation oder Bewegung und darf eben in deren Namen heute hier auch reden. Ich würde vielleicht erstmal versuchen, nochmal ganz grob einzuordnen, wo war ich da eigentlich, was habe ich da gemacht? Da gibt es viele Sachen, die man so mal hört und viele denken, es gibt da irgendwie ein großes Lager auf den Inseln irgendwo in Griechenland. Und deswegen würde ich es gerne noch ein bisschen einordnen und dann eben auch sagen, was ich oder vielmehr wir dort vor Ort gemacht haben. Also ich selber war auf Samos, das ist eine der Inseln in der Ägäis in Griechenland, ziemlich dicht an der Türkei, also man kann die Türkei sehen von der Insel. Und es ist eine der Inseln, auf denen eben die EU-Hotspots eingerichtet wurden, also Lager, in denen Geflüchtete, die über die Ägäis mit meist Schlauchbooten kommen, untergebracht werden. Und dort ist eben eine dramatische Situation, das ist wahrscheinlich vielen bekannt. Also diese Lager sind völlig überfüllt, diese Hotspots sind meistens für wenige tausend, also auf Samos für knapp 1000 Menschen vorgesehen. Und zum Beispiel auf Samos leben gerade 7000 Menschen. Die passen, wie gesagt, nicht alle in diese EU-Hotspots. Und deswegen entwickeln sich oder haben sich jetzt in den letzten Monaten und Jahren wilde Camps außen herum entwickelt. Oft Jungle genannt, also das sind wirklich komplett Säcke, wo die Menschen eben versuchen, irgendwie sich selbst unter Unterstand zu bauen. Moria, also das Lager auf Lesbos, ist da das bekannteste, weil da eben im fünfstelligen Bereich Menschen eben leben. Die Situation ist aber sehr, sehr, sehr vergleichbar. Also die Umstände, ich war jetzt selber nicht auf Lesbos, aber die Umstände sind ziemlich vergleichbar von dem, was ich von anderen Menschen weiß. Genau, und die EU kümmert sich hauptsächlich um den Hotspot, also um wenige tausend Menschen. Die anderen 6000 Menschen auf Samos sind eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlassen. Die Situation ist so, dass bis eigentlich Ende letzten Jahres gab es dort nicht mal Toiletten für diese 6000 Menschen in diesem wilden Camp. Es gab nicht mal eine Wasserversorgung. Die wurde jetzt aufgebaut oder wurde Anfang, Ende des letzten Jahres aufgebaut von Ärzte ohne Grenzen, die eben dort die Dixie-Klos aufgestellt haben und an verschiedenen Stellen, ich glaube, es sind so rund 10 Wasserstellen, wo man sich Wasser zapfen kann, aufgebaut haben. Man muss es immer wieder dazu sagen, es ist von griechischer oder auch EU-Seite dort in diesen wilden Lagern keine Versorgung da. Die Menschen kriegen dort zwar 90 Euro pro Woche, ist es glaube ich, und kriegen eine grundsätzliche Essensversorgung. Das Essen ist aber wirklich nur auf den Nährwert hin abgestimmt. Also das ist nichts, was irgendwie zu einer ausgewogenen Ernährung beiträgt. Und die Situation ist so, dass die Menschen sich dort eben anstellen müssen. Also die verbringen hauptsächlich einen Tag damit, sich fürs Essen 2-3 Stunden anzustellen, fürs Wasser holen. Und alle 2 Wochen müssen sie sich anstellen, um ihr Papier, was sie da für den Aufenthalt brauchen, während dem Asylverfahren eben zu verlängern. Genau, ich bin dort im März dann mit einer Organisation, mit einer Grassroots-NGO, also einer NGO, also Nichtregierungsorganisation, die eigentlich fast gar keine Hierarchie hat. Also es gibt Koordinatoren, die das hauptberuflich machen und dann hauptsächlich Volunteers, also Freiwillige, die dann eben die jeweilige Aufgabe da verrichten. Mit denen bin ich Anfang März auf Samos gewesen und wir haben dort mit der NGO hauptsächlich uns um Müllentsorgung gekümmert. Da ist der Hintergrund, das hatte ich auch erst gar nicht so auf dem Schirm, dass das so ein extrem wichtiger Punkt ist, dass auch gerade im Kontext von Corona eben Krankheiten dadurch sich ausbreiten können, wenn der Müll nicht entsorgt wird und auch Ungeziefer sich ausbreitet. Also gerade Ratten und auch in Griechenland Schlangen, die sich dort dann eben in dem Müll natürlich wohlfühlen. Und also grausame Berichte, wo Menschen im Schlaf ins Gesicht gebissen werden von Schlangen und Ratten. Und deswegen ist eben diese Müllentsorgung da so entscheidend. Das Konzept sieht da so aus, dass es eben Volunteers gibt, die aus ganz Europa und teilweise sogar aus Kanada, weil jemand bei uns im Team dabei sind und dann eben auch sogenannte Resident Volunteers, also Geflüchtete, die in den Unterkünften arbeiten und gleichwertig im Team mitarbeiten. Selbst die Müllabfuhr ist dort auf Spendenbasis geregelt. Also das ist jemand, der sich privat mal ein Müllauto gekauft hat und da eben auf Spendenbasis den Müll abfährt. Viele haben mich hinterher gefragt, ja, warum muss jetzt da jemand aus Deutschland hinfahren und den Müll entsorgen? Da sage ich einfach nur, man kennt wahrscheinlich Bilder aus, ich glaube, Italien war es mal oder auch in Deutschland, wenn die Müllabfuhr streikt, dann dauert das auch in Deutschland keine Woche, bis die Straßen einfach vollgemüllt sind. Plus, dass die Menschen, die dort leben, eben hauptsächlich mit lebenserhaltenden Maßnahmen irgendwie beschäftigt sind. Also wie gesagt, an Essen kommen, immer wieder das Beispiel auch gebracht, wenn jemand kein Zelt hat für seine fünfköpfige Familie mit 3 Kindern, dann ist Müllentsorgung, steht da nicht auf dem obersten Punkt der Sachen, die zu tun sind. Also man braucht erstmal ein Dach über dem Kopf. Ja, und die Situation gerade bei der Müllentsorgung sieht man da ziemlich, ziemlich dicht. Also man hat immer so einen 1-2 Tage Gewöhnungseffekt. Also man denkt erstmal, ja, irgendwie sieht es doch alles organisiert hier aus und die Menschen begrüßen einen auch freundlich und finden es super, dass da geholfen wird. Das ist aber auch ein Teil Verdrängungseffekt, weil viele Menschen einfach natürlich, um da zu überleben, versuchen so ein bisschen aus dieser Realität rauszukommen, weil wenn man sich das jeden Tag vor Augen hält, in was für einer Situation man da lebt, das würde man einfach nicht aushalten. Genau, und wir haben dann eben Müllentsorgung gemacht. Das waren mehrere Teile, also einmal Cleanups an Spots, wo sich eben Müll massiv angesammelt hat. Und dann eben auch die Organisation von Müllentsorgung im gesamten Camp, also Mülleimer aufstellen, ganz banale Sachen wie Müllsäcke verteilen, und das wird und wurde auch sehr gut angenommen von den Menschen, und wurden Sammelstellen eingerichtet, um dort eben das zu koordinieren und zu organisieren. Zweiter Teil war, dass wir, weil wir eben im ganzen Camp unterwegs waren, auch sogenannten Shelter-Service gemacht haben. Also da geht es darum, wenn Menschen frisch ankommen auf der Insel, am Strand, da gibt es eine Organisation, die diese Erstversorgung macht am Strand und dann die Informationen eben weiterleitet an andere NGOs, die sich dann darum kümmern, dass es ein Zelt gibt. Eine Lösung ist dann eben auch Paletten unter die Zelte zu machen, um nicht direkt auf dem Boden zu sein und eben auch Abstand zu haben bezüglich dem Ungeziefer. Genau, das ist so die Erstversorgung. Und da haben wir eben im Camp, weil wir unterwegs waren, immer geguckt, braucht jemand was, und haben das organisiert. Und dann bezüglich Corona, da haben wir dann angefangen, Desinfektionsspender im ganzen Camp aufzuhängen, was eigentlich eine, also wir standen da immer und haben gedacht, ja, das ist wahrscheinlich schon nett gemeint, aber es ist einfach eine Verzweiflungstat gewesen. Weil wenn es nicht mal fließendes Wasser gibt, man sich nicht waschen kann, man kein Social Distancing, also kein Abstand halten kann. Also man muss sich vorstellen, das sind Strukturen, die teilweise nur einen halben Meter auseinanderstehen. Also man macht seine Haustür auf und steht eigentlich schon fast wieder im Zelt von dem Nachbarn. Da kann man keinen Abstand halten. Man muss sich in Schlangen anstellen mit mehreren hundert Menschen, um an Essen zu kommen. Genau, also diese Desinfektionsgeschichte, die war gut, mal für eine Grundversorgung, dass die Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben, mal sich die Hände zu reinigen, aber lange nicht ausreichend, um irgendwie einen Schutz zu gewährleisten. Genau, dann in der Phase, wo ich eben da war, das war genau Anfang März, gab es ja viele, viele Situationen, die sich da massiv geändert haben. Also angefangen an der türkisch-griechischen Landgrenze, dass es da eben zu dieser Grenzöffnung kam oder vermeintlichen Grenzöffnung. Dann die Situation mit Corona, die eben aufgekommen ist. Dann die Situation, dass Rechtsradikale auf den Inseln teilweise sogar angereist sind, um dort die sogenannte Festung Europa zu verteidigen, wo auch Menschen von NGOs angegriffen wurden. Also auf Samos gab es einzelne Fälle, zum Glück nicht so viele und auch zum Glück keine Verletzten, soweit ich weiß. Auf Lesbos war das anders. Da sind Menschen wirklich direkt brachial angegangen worden und auch Geflüchtete gehindert worden, aus den Booten auszusteigen. Genau, und dann gab es noch eine weitere Situation Anfang März, dass die Bewohnerinnen der Inseln, also die da eben schon länger wohnen und leben, dann eben auf die Straße gegangen sind, weil jetzt neue Lager gebaut werden auf den Inseln. Es sollen geschlossene Lager werden, wo Menschen eben mehr oder weniger inhaftiert werden. Und die Menschen auf den Inseln eben gesagt haben, wir sind so lange schon mit dieser Situation hier allein gelassen worden, was auch völlig verständlich ist. Also ich habe da mit einigen Griechen, auch da, wo ich gewohnt habe, in der Wohnung mit der Vermieterin drüber gesprochen, die sagen, wir machen das seit Jahren hier, seit eigentlich Jahrzehnten schon fast, und wir können einfach nicht mehr. Also deren Einnahmequelle ist der Tourismus, der leidet massiv darunter, und viele, viele Griechen, muss man wirklich sagen, also das hat mich auch wirklich berührt, machen seit Jahrzehnten dann einfach wundervolle Arbeit und kümmern sich um Menschen, und die sind alleingelassen worden. Also vielleicht auch Thema Solidarität, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Genau, die sind eben auf die Straße gegangen, um zu sagen, also wir können nicht mehr, und wir wollen auch einfach nicht, dass auf unseren Inseln hier Menschen eingesperrt werden oder dass Menschen generell eingesperrt werden, die eigentlich auf der Flucht sind und Hilfe benötigen. Ja, das war mal so eine ganz grobe Situation. Ich könnte natürlich noch viel mehr erzählen. Ich weiß nicht, Karl, wollen wir einfach so ein bisschen vielleicht deine Einordnung, und dann kann ich ja später auch nochmal einen Teil dazu.
Vielleicht kann ich ganz kurz einhaken, weil dabei auch ist auch schon eine kleine Frage gestellt worden, die ich dir weitergeben könnte, Christian. Du hast ja von den unterschiedlichen Lagern gesprochen, die es gibt. Es gibt ja die offiziellen und die inoffiziellen. Und da hat jemand gefragt, wie wird denn entschieden, wer in welches Lager kommt, ob da jetzt irgendwie die Leute aus den inoffiziellen Lagern dann nachrücken, wenn im offiziellen Lager was frei wird, oder wie, was sind das für Leute, die in dem einen oder in dem anderen Sinn sind.
Ja, also ich weiß, dieses Nachrückverfahren, also es ist natürlich ein inoffizielles Verfahren, das gibt's wohl auf Lesbos, dass man da immer beim Camp Moria mehr oder weniger dann das Zelt von den Leuten übernimmt, die einen Schritt weitergekommen sind. Auf Samos habe ich sowas nicht erlebt. Also die Menschen sind dort in einem kleinen Iglo-Zelt am Anfang und bauen dann Strukturen auf, und in diesem Hotspot-Lager ist da einfach kein Platz mehr. Also es gibt da Löcher im Zaun, also das ist ein bisschen eine absurde Situation, es sind so doppelte Zäune aufgestellt mit Staffeldraht und die Leute können da rein und raus. Organisiert ist es wiederum aber für Kinder oder gerade unbegleitete Minderjährige auf Samos und ich denke auch in den anderen Lagern, wo es eine Safe Area gibt, wo rund, also als ich abgereist bin, waren es glaube ich 353 unbegleitete Minderjährige, also die Zahlen sind da auch, also man weiß, wer da lebt und wo die leben und die sind in einem gesicherten Bereich untergebracht. Und alle anderen, die kommen, fangen mit nichts an. An einem Olivenhain, Hang, Südlage auf einer griechischen Insel. Einfach auf einem Stück Dreck, Land, wie auch immer, und haben einfach gar nichts. Ja.
Dann vielleicht nehmen wir dich einfach dran, Karl, du kannst ja daran anschließen. Was ist jetzt aus eurer Sicht der Grund für diese Misere oder wer ist jetzt in der Verantwortung, was zu tun, damit sich an diesen Zuständen etwas ändert?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich zumindest online bei euch sein kann. Ich war auch schon physisch beim Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, immer gerne. Ja, zu der Frage, ich meine, wenn man sich zurücklehnt und nochmal guckt, was Christian gerade beschrieben hat, und das kann man wirklich für jeden Hotspot beschreiben, dann sagt man, okay, jenseits der Sprachschablonen, der Kritik, die wir seit Jahren haben an diesen Hotspots, EU-Hotspots, fragt man sich, wo leben wir eigentlich? Also Müllentsorgung aufbauen, gucken, ob es Trinkwasser gibt, in Corona-Zeiten oder Waschgelegenheiten, Essensversorgung ist nicht geregelt, die Leute bauen sich ihre Zelte, wir entwickeln praktisch auf den Inseln um diese Hotspots herum Slums oder die Jungles. Und muss einfach wissen, ich meine, in dieses ganze Projekt Hotspot, nicht nur, aber da stecken in Griechenland auch mit der humanitären Krise des Jahres 2015 weit über 2 Milliarden Euro. Also man fragt sich, was passiert da, dass am Ende des Tages alle essentiellen Tätigkeiten von NGOs gemacht werden müssen. Und dass Flüchtlinge völlig allein sind. Und wenn man jetzt sagt, jetzt lassen wir 2015 weg, 2016, März, tritt der sogenannte Türkei-Flüchtlingsdeal in Kraft, der die Verhältnisse dort zementiert hat, die Freiluftgefängnisse über Jahre praktisch zementiert hat, dann muss man sagen, okay, das ist politisch gewollt. Das ist politisch gewollt, das ist auch banal, das ist schon tausendmal gesagt, dass Flüchtlinge unter solchen hässlichen Bedingungen, elenden Bedingungen leben. Und klar ist auch, das Elend oder auch der Müll, auch das ist ja zum Teil gewollt. Die Leute sollen immer mehr auch zum Teil den rassistischen Bildern angepasst werden. Lager haben eben diesen Ansatz, dass man Leute drinnen hat und Leute draußen hat. Oder dass es dann auch so übel aussieht, ne? Wo der Mopheimer sich sagt, ja, wieso ist denn da kein Recycling da? Oder wo ist denn die Mülltrennung? Ne? Aber die Leute haben nichts zu essen, die kämpfen nur. Es gibt eine Basismedizinversorgung, die überwiegend auch von NGO-Lern realisiert wird. Es wird zugefüttert, weil das Essen, Christian hat es beschrieben, einem Substandard entspricht. Und. Und dann reden wir noch gar nicht darüber, dass da drin eigentlich ein Asylverfahren stattfinden soll. Ne? Also, wir reden später vielleicht nochmal über die große Politik, das Screening an der Grenze, das schnelle Hightech-Asylverfahren mit den ganz verschiedenen europäischen, nationalstaatlichen Akteuren in diesem Morast, in diesem oder hinter diesen Müllbergen, in diesem Elend, soll sozusagen ein europäisches Zulässigkeitsverfahren durchgeführt werden, wo man sagt, bist du überhaupt schutzberechtigt? Warst du nicht schon sicher bei Erdogan in der Türkei? Also den Kontext muss man sich eigentlich klar machen. Wir haben elende, menschenwürdig, unwürdige Bedingungen und in diesem Kontext werden die Menschen entmenschlicht und sie werden in einem vermeintlich in einem Asylverfahren, was den Namen nicht verdient, in einem Zulässigkeitsverfahren zu reinen Objekten, eines relativ willkürlichen Verfahrens. Und da kann man nach so vielen Jahren Labor, EGs, gewollt von Europa, von Brüssel, von Deutschland, von Holland, als Alternative vielleicht zu den Salvinis und Orbans, die es lieber noch einen Zacken härter machen, hat man so ein Ding implementiert und hat den Deal mit Erdogan gemacht. Und das muss man einfach den Kontext sehen und den wird man auch schwer aufbrechen, weil es ist eine Obsession in Europa, auch in Deutschland fast bei allen Parteien, dass man den Showdown, die Entscheidung an der Grenze trifft. Ne? Und Grenzverfahren oder wie man sie auch nennt, in den Hotspots oder sonst wo, haben halt nicht, sind keine fairen rechtsstaatlichen Verfahren. Ne? Das kann man sich dann auch schön reden, so ungefähr, wir machen jetzt in Griechenland ein Gesundheitssystem wie in Holland und wir machen irgendwie ein Aufnahmesystem, weißt, mit Kinderspielplatz, wo auch immer. Es ist nicht eingetreten, es war politisch nicht gewollt und es ist gewollt, diese Form der Abschreckung, die de facto so nicht funktioniert, weil die Leute aus dem Krieg, aus dem noch größeren Elend geflohen sind. Ja. Und es findet das, was Christian beschrieben hat oder angedeutet hat, in diesem Kontext, bevor wir überhaupt über einen Schutzgesuch reden, finden schwerste Menschenrechtsverletzungen statt. Seit einigen Monaten haben wir die Wiederkehr der Pushbacks in der Ägäis und ein Schweigen Europas, ein Schweigen auch von Frontex. Es werden Menschen auf lebensgefährdende Art und Weise vor den Inseln abgedrängt zurück in türkische Territorialgewässer. Das hatten wir früher schon mal beschrieben, im Jahr 2013-14. Da haben wir mit aller Macht und Brutalität die Rückkehr, schwerste Völkerrechtsbrüche jeden Tag. Menschen waren schon auf griechischen Inseln und sind wieder zurückgeschafft worden in die Türkei. Sie sind verschwunden und dann in der Türkei aufgetaucht. Das Gleiche haben wir systematisch schon seit Jahren und spätestens ab Ende Februar unter den Augen Europas mit Live-Kamera die systematischen Pushbacks, völkerrechtswidrige Zurückweisung an der griechisch-türkischen Landgrenze. Wir haben einzelne Fälle, wo Leute schon in Thessaloniki waren, ich glaube 200 Kilometer von der Landgrenze entfernt, und sind nach Verhaftung wieder in der Türkei gelandet. Das heißt, wir haben im Vorfeld dieser Hotspots und dieser Lager in Griechenland als Eingang, haben wir schwerste Menschenrechtsverletzungen, die de facto stillschweigend von Europa billigend in Kauf genommen werden. Europa war hochkarätig in der Evros-Region am 3. März mit der EU-Präsidentin, mit dem Präsidenten des Parlaments und dem Präsidenten des Europäischen Rates. Und die Präsidentin der Kommission hat gesagt, Solidarität mit Griechenland, Respect, Aspida, der Schild. Die hat halt in dem Moment gesagt, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, das interessiert uns nicht. Und in dem Kontext, wenn wir heute über die Inseln reden, als Ausdruck, finden diese ganzen Prozesse statt. Die Menschen, die Schutzsuchenden, deren Interessen sind gleichgültig. Und vielleicht in der nächsten Runde, wenn wir das als Zukunft, als Blueprint, als Blaupause Europas diskutieren, haben wir eine Ahnung, in welchen Abgrund europäischer Flüchtlingspolitik oder künftigen europäischen Asylrechts wir schauen. Nochmal zurück zu den Inseln. Es ist klar, nochmal auf Christian eingehend, er hat vollkommen recht, wenn er sagt, diese Menschen auf den Inseln sind müde. Also man könnte auch sagen, 4-5 Jahre Freiluftgefängnis produziert Rassismus. Erschöpfung und bei einigen auch Rassismus und Gewalt. Diese Inseln sind nicht mehr die gleichen wie vor 5-6 Jahren. Auch nicht für die NGO-Welt, auch nicht für die UN-Welt und schon gar nicht für Flüchtlinge, weil das Klima ist fast überall gekippt, auch auf Lesbos und vergleichsweise liberale Inseln. Christian hat es beschrieben, es gab Angriffe auf Flüchtlinge, auf Boote, auf NGO-Vertreterinnen, auf UN-Organisationen oder Repräsentantinnen. Die Chefin vom UNHCR auf Lesbos wurde angegriffen. Es gab Brandanschläge, Kiosk, Lesbos, auf Hilfseinrichtungen etc. Das ist momentan, das ist der Kollateralschaden einer völlig verfehlten europäischen Flüchtlingspolitik, ne, die man mit den Hotspots gemacht hat. Und jetzt kommen Leute und sagen, mehr davon. Zwar alles besser und menschenwürdig in jeder Erklärung, aber das kann man nach 4-5 Jahren, kann man sagen, das ist genau das, was ihr wolltet. Dafür habt ihr viel Geld ausgegeben. Das ist auch nicht so ganz schön europafreundlich, wenn man so viel Geld in den Morast versenkt und nicht in der Lage ist, menschenwürdige Unterbringung zu schaffen, wenn man nach so vielen Jahren Leid von alleinfliehenden Kindern, immer noch kein Kinderschutzsystem in Griechenland und dann europäisch aufgebaut hat. Und es ist natürlich erbärmlich, wenn man den, ihr habt den Begriff der Solidarität mehrfach erwähnt, ja, wenn es keine, es gibt keine Humanität vor Ort, das sieht man in den Hotspots, es gibt keine Rechtsstaatlichkeit, das sehen wir an den vermeintlichen Zulässigkeitsverfahren und rechtsstaatlichen Irgendwas-Verfahren, die es nicht gibt. Und es gibt keine Solidarität, weil, egal welche griechische Regierung dran ist, die jetzige ist eine Hardliner-Regierung, die bedient weitgehend eine menschenfeindliche, flüchtlingsfeindliche Agenda. Aber egal wer dran ist, es hätte auch eine Solidarität schon vor vielen Jahren geben müssen, die sagt, wir eröffnen legale Wege für diese Schutzsuchenden aus Griechenland, weil Griechenland ist per Zufall das Einreiseland, aber ein europäisches System muss Menschenwürde vor Ort kombinieren, auch mit legalen Weiterreisemöglichkeiten durch Familienzusammenführung. Von mir aus auch durch Relocation-Programme. All das ist im Kern mit wenigen kleinen Lichtblicken nicht vorhanden. Und so haben wir am Beispiel Griechenland diskutieren wir nicht nur die griechische Misere oder die Misere auf Lesbos oder Samos, Kos, Leros, wo auch immer. Wir diskutieren das völlige Scheitern einer europäischen Flüchtlingspolitik. Wir diskutieren das weiterhin fehlende europäische Schutzsystem, ein gemeinsames Asylrecht. Und wir stellen fest, das ist für mich der 3. März, deshalb erwähne ich es nochmal, wenn die Hüterin der Verträge der Europäischen Union so eine Performance, so eine fast militaristische Performance angesichts einer humanitären Herausforderung direkt vor den Augen hinlegt, gleichgültig ist das gegen Schutzsuchende, Blendgranaten, Tränengas, es wurde auch scharf geschossen am nächsten Tag, wie wir alle wissen, mit dieser Gleichgültigkeit operiert, dann steht es halt insgesamt um das Projekt Europa sehr schlecht bestellt und dann kommen wir vielleicht auf die Fragestellung, wer sind denn heute noch Akteure für dieses Projekt Europa, was sagt Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, Menschenrechte verteidigen, Demokratie verteidigen. Da hat diese aktuelle Kommission uns wirklich einen schmerzhaften Bärendienst erwiesen.
Vielen Dank, Karl. Bevor wir jetzt weitermachen, es gab in der Zwischenzeit nochmal eine Frage. Und ich richte die jetzt erstmal an den Christian und wenn Karl da was ergänzen mag, dann darf er das natürlich gerne tun. Und zwar, Christian, du hast vorhin kurz erzählt, was da passiert, wieso das Prozedere und der Ablauf ist, wenn jetzt eine Person auf diesen Inseln ankommt. Könnt ihr so ein bisschen schildern, wie das oder das ein bisschen ausführen, was passiert da eigentlich, was sind da so die Schritte, wenn jemand landet auf einer Insel, welches Prozedere durchläuft die, wie gibt es irgendwie, keine Ahnung, medizinische Versorgung, wie kommen die ins Asylverfahren, wie lange sind die Leute im Schnitt da, unter welchen Umständen können die Leute vielleicht weiter aufs Festland, was passiert, wenn die Leute dann ihr Asylverfahren durchlaufen haben und anerkannt werden oder wenn sie abgelehnt werden, also einfach, dass man die Schritte der einzelnen Leute so ein bisschen konkretisieren kann, könnt ihr das vielleicht machen?
Ja, ich könnte da ganz konkret auch über die Situation Anfang März natürlich reden, weil ich das da vor Ort gesehen habe. Ich glaube, Karl kann vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail in der Theorie vielleicht gehen, wie es geplant ist. Auf Samos ist das ganz interessant. Also ich hatte den ersten Tag, also es gibt so NGO-Ausweise, das sind eigentlich einlaminierte kleine Zettel, wo drauf steht, dass man gibt's noch irgendwie eine Nummer. Und den hatte ich am ersten Tag noch nicht, weil ich glaube, der Drucker nicht funktioniert hat. Und dann haben die alle gesagt, geh nicht zu dicht an den EU-Hotspot, an das Lager, weil da die Polizei steht. Wenn die dich kontrollieren, kann es halt sein, dass du halt mal einen Tag im Gefängnis landest oder auch länger. Damit will ich einfach sagen, man ist da nicht so dicht dran, dass man das genau mitbekommt. Also das alles, was man weiß, weiß man eben über Erzählungen. Was ich sehr erschreckend fand zum Thema Asylverfahren, also ich habe das wahrgenommen, das gibt so riesen Türme mit Lautsprechern drauf, es wird den ganzen Tag gebetsmühlenartig werden Namen vorgelesen. Und dann habe ich mal irgendwann den Abdul da gefragt, meinst du, warum werden da die Namen vorgelesen? Er sagt, ja, das sind die Leute, die für die Interviews einbestellt werden. Man muss sich halt ein Gelände vorstellen an einem Hang, mehrere Fußballfelder groß, eine Geräuschkulisse, weil überall Menschen sind, überall wird gehämmert und es ist völlig aussichtslos, da seinen eigenen Namen zu verstehen, gerade wenn man weiter weg ist. Und die lesen wohl zweimal die Namen vor. Wir hatten jetzt nicht über Konsequenzen gesprochen, wenn man dann da nicht aufschlägt. Aber man muss sich mal diesen psychischen Druck der Menschen vorstellen. Man hängt da ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre und wartet jeden Tag drauf, vielleicht seinen Namen zu hören oder einen Bekannten zu haben, der den Namen gehört hat. Und das ist eine Situation, die mich echt erschüttert hat und wo ich auch dann gar nicht mehr so viel dazu sagen kann, was passiert eigentlich mit den Menschen, wann werden die registriert, weil eben auch Anfang März wenig Menschen kamen. Also das war ja genau diese Situation, wo die massiven Pushbacks dann auch wieder zugenommen haben und da gab es dann wirklich Tage und Wochen, wo gar keine Menschen ankamen. Also Karl, da kannst du wahrscheinlich dann nochmal zu dem Verfahren mehr sagen.
Genau. Ich schließe da gerade an. Also man muss noch eins sehen, dass neben der Brutalisierung an der Grenze, Land- und Seegrenze, die griechische Regierung schon vor Corona, also gab es das noch nicht als Vorwand, heute ist es Vorwand für alles, überall, wenn es sein muss, das Asylrecht außer Kraft gesetzt hat. Als so eine Notstandsklausel. Das heißt, als Christian im Land war, sind Pi mal Daumen 2000 haben es in dem Zeitraum März geschafft. März, April. In der Zeit der Aussetzung ins Land zu kommen, wurden registriert. Die waren völlig rechtlos. Ja, also jetzt, die wurden de facto, die konnten überhaupt keinen Asylantrag stellen. Ein bekannter Fall ist dieses Schiff, das Kriegsschiff im Hafen von Mytilini Anfang März, wo im Rumpf knapp 450, 500 Leute, ja, Männer, Frauen, viele Kinder, Babys, erstmal tagelang warteten. Und es war eigentlich die Botschaft, ihr bleibt da. Auch damals gab es schon Corona, wir wussten alle, dass das nicht nur so unmenschlich ist, sondern die wurden zusammengepfercht im Schiffsrumpf unter erbärmlichsten Bedingungen und sie wurden dann Mitte März in die Haftlager aufs Festland gebracht. Feres und Malakassa. Und diese Leute waren erstmal völlig rechtlos gestellt. Das ist jetzt ein sehr aktueller Befund, was zeigt, was möglich ist. Und erst sukzessive, und da gab es noch ein bisschen internationalen Druck und der Versuch, auch juristisch dagegen vorzugehen, konnten dann irgendwie nach Ablauf der Aussetzung einen Asylantrag stellen. Unter Haft. De facto unter Haft. Und dann waren sie halt in Quarantäne. Dann kam der Lockdown. Dann ist es egal, ob ich jemanden aus der Haft entlasse, wenn ich ihm dann später sage, es ist jetzt keine Haft mehr, aber du musst dort bleiben, wo du bist, wegen Corona. Das heißt, in der Zeit hat überhaupt nichts funktioniert. Also von wegen die Registrierung, ich komme an, ich werde registriert und irgendwann werde ich weitergeleitet in dem Chaos an die Asylbehörde und dann kann ich einen Asylantrag stellen und dann habe ich vielleicht irgendwann eine Anhörung. Ne? Das Verfahren hat da überhaupt nicht stattgefunden. Und die Leute waren praktisch über viele Wochen in einem völligen rechtsstaatlichen Limbo-Situation. Faktisch hatten sie keine Rechte. Sie waren bloße Objekte und sie waren, wie gesagt, darunter waren auch allein fliehende Kinder, unsere Leute in Griechenland. Wir haben eine Partnerorganisation, Refugee Support and Team. Da hat unser Anwältinnen-Team versucht, diese Leute zu vertreten, ne, bis Straßburg, Rule 39, um irgendwie minimale Rechte einzuklagen oder diese zwei Buben im Alter von 11 und 12 Jahren aus dem Knast rauszuklagen. Ne, das war erstmal, das ist jetzt, sagen wir mal, das die ganz nahe Vergangenheit. Situation in Griechenland, dass unter schwierigsten Bedingungen die einfachsten, die minimalsten Standards, die man sich so vorstellen, in der Demokratie, im Verfahren, im rechtsstaatlichen Verfahren, überhaupt wieder einzuklagen. Vor allem, um die Frage ein bisschen zu beantworten, ohne in die technischen, also was auf dem Papier steht, wie man so ein Verfahren schnell und hurtig macht, mal zwei grundlegende Unterscheidungen. Weil es war eine Frage, wer kommt denn überhaupt da weg? Ne? Und es war lange Zeit so, bis letztes Jahr, da gab es auch immer Up and Downs, aber es war im Kern so, in den Hotspots, dass die besonders Vulnerablen, so schwierig wie es ist, manchmal das auch dann medizinisch nachzuweisen, durchzusetzen, dass die Befunde überhaupt vorliegen, dass die besonders Vulnerablen nicht mehr diesen Verfahren unterworfen werden, sondern aufs Festland kommen. Das war ein wichtiger Punkt. Auch Syriza, die vorherige Regierung, hat bezogen auf diese Möglichkeit, die Vulnerablen aus diesem Türkei-Deal-Verfahren zu nehmen, das breiter interpretiert. By the way, das hat der Kommission und anderen in Europa, auch in Berlin, nicht gefallen, dass so viele Leute aus dem Zulässigkeitsverfahren, aus dem Türkei, der Drohung zurückgeschickt werden in das nicht sichere Drittland Türkei, dieser Drohung entkommen konnten durch praktisch Vulnerabilitätsfeststellung. Ne? Was auch ein bisschen ausdrückt, auch wenn es kompliziert ist, wie absurd manchmal Zulässigkeitsgrenzverfahren und sonstige Dinge sind, wenn alle NGOs mit den Schutzsuchenden versuchen müssen, unter diesen widrigen Bedingungen zu beweisen, das ist ein Folteropfer, das ist ein Opfer sexueller Gewalt, das ist ein schwerst traumatisierter, das ist jemand mit dem und dem physischen Gebrechen, deshalb muss das und das passieren. Das lief hinter dieser großen juristischen Auseinandersetzung. Das war formal bis Ende 2019 so. Die griechische Regierung hat jetzt mehrere Gesetzesverschärfungen, nicht nur harte Praktiken, mehrere Gesetzesverschärfungen durchgedrückt. Und ein Passus ist eigentlich, dass das nicht mehr so funktionieren soll. Dass die Leute eigentlich bis der wegkommt, der anerkannt wurde, was sein ganzes Verfahren dort durchgeführt hat auf den Inseln und nicht mehr die Vulnerabilitätskriterien so liberal wie vorher interpretiert werden. Also sie haben diesen Weg beschnitten. Was heißt, dass von der Theorie her die Leute ewig lange dort bleiben. Und jetzt nur mal vereinfacht, was jetzt auch neu und altes Recht, die griechische Regierung hat mittlerweile im Mai nochmal eine Verschärfung gemacht, es geht wie überall um Beschleunigung von Verfahren, Absenkung von rechtsstaatlichen oder Rechtsschutzstandards, und die Möglichkeit, mehr Inhaftierung im Asylverfahren zu ermöglichen, ne, und bei Ablehnung. Die griechische Regierung hat in dem Kontext, kurzen Faden verloren, lass ich gerade mal stehen. Ne? Also das kam jetzt als Verschärfung dazu. Ah ja, jetzt habe ich es. Und dann haben sie die neuen Verfahren, werden jetzt beschleunigt. Also die Neuankünfte werden sehr schnell abgelehnt, syrische Flüchtlinge. Die haben eine reihenweise in den Hotspots im Zulässigkeitsverfahren Ablehnung, weil ja Erdogans Türkei angeblich sicher sei. Darunter sind kurdische Flüchtlinge. Bei den Abgelehnten sind Leute dabei aus Avrin. Das ist die Stadt, wo Erdogan völkerrechtswidrig eingemarschiert ist. Ja? Und Leute vertrieben hat. Diese Opfer, der Erdogan-Politik werden beispielsweise auf Lesbos, aber auch anderswo abgelehnt in einem sehr schnellen Verfahren mit dem Verweis, die Türkei sei für sie sicher. Was ich damit sagen will, ist, es findet momentan so eine Aufspaltung statt. Die alten Fälle werden noch ewig dauern. Die haben Anhörung, Asylanhörung. Erst Asylanhörung. Irgendwann 2021. Die wenigen Neuankünfte werden jetzt sehr schnell abgefrühstückt. Sehr schnell abgelehnt. Auf Grundlage der neuen Gesetzesverschärfung, die im Januar 2020 und dann nochmal im Mai 2020 geschahen. Zusammenfassend muss man jetzt nicht einzelne Fristen wählen, sondern diese Verfahren, diese Grenzverfahren sind immer auch politisch reguliert. Also der Fokus ist auf mehr Abschiebung in die Türkei, mehr Implementierung des Türkei-Deals, weil ja die Türkei vermeintlich sicher sei. Das ist ein starker Fokus. Der wird jetzt reaktualisiert. Und deshalb finden jetzt massenhaft tausendfach Ablehnungen in den Hotspots statt. Während das passiert, was Christian beschreibt. Ja, der ganze Müll, im wahrsten Sinne des Wortes, der Morast, das Elend, da findet das statt. Das macht die neue Regierung und die länger dagebliebenen, die werden im Nirvana, die werden noch ewig lang warten auf ihre Asylanhörung. Letzter Punkt, weil es so chaotisch ist in diesen Hotspots und weil auf dem Papier alles so flott geht, Registrierung, Weiterleitung an die Asylbehörde, fallen die Leute, Schutzsuchende, auch in eine Falle, die uns auch betrifft, eine Dublin-Falle, wo es um Fristen geht. Da kommen Leute an, die haben Familien, in Deutschland, in Schweden, in der Schweiz oder sonst wo. Aber in dem Chaos der Ankunft bis zur Registrierung werden wichtige Fristen versäumt. Es gibt eine 3-Monats-Frist im Prinzip. Und da geht es auch um die Frage, was ist die Frist, wann läuft die Uhr an? Und es zeigt sich einfach, dass in den Hotspots, wenn die Leute nicht anwaltlich vertreten sind, und sie haben kaum eine anwaltliche Vertretung, nur das wird von NGOs gewährleistet, dass sie selbst ihre Rechte nach der Dublin-Verordnung oft nicht wahrnehmen können, weil sie in eine Falle laufen, in eine Regelablehnung, weil irgendeine Frist versäumt wurde, die wird ihnen zur Last gelegt, aber sie haben sie nicht verursacht, sondern die Verhältnisse in den Hotspots und in dem Registrierungs-Anhörungsverfahren sind so chaotisch zu Lasten des Betroffenen. Vielleicht so eine, also es gibt keine klare Antwort, man kann Gesetzestext lesen, Fristen lesen, da geht alles hurtig. Aber wir haben gesehen, in den letzten Jahren, es ging nichts hurtig. Leute leben zum Teil 2-3 Jahre in den Hotspots und drumherum. Und jetzt kommen neue, verschärfte, europäisch inspirierte Schnellverfahren, die wir nicht als rechtsstaatlich erachten. Und die machen die Leute innerhalb von wenigen Tagen, nachdem sie aus dem Wasser gezogen wurden, zu Abgelehnten, nämlich abgelehnt auf Grundlage einer völlig absurden Konstruktion, die Türkei sei sicher und auf dem Kriterium scheitern sie am Zulässigkeitsverfahren in diesen Elendshotspots.
Ich würde da vielleicht nochmal anknüpfen, um einfach nochmal auch aus meiner Sicht von vor Ort einfach zu sagen, was macht das mit Menschen, die 2 Jahre da mehr oder weniger aktuell sogar eingesperrt sind. Also ich habe so 2 Situationen erlebt, die ich einfach allen Menschen erzähle, weil ich das auch so ein bisschen als meine Verantwortung sehe, einfach den Menschen eine Stimme zu geben, gerade wenn ich auch so ein Forum hier habe irgendwie. Sie haben eine sehr engagierte Frau bei uns im Team gehabt aus Afghanistan, die auch schon Monate auf jeden Fall dort war, die uns bei der Müllentsorgung geholfen hat. Und ich habe morgens, haben wir so ein bisschen gewartet und geplant, was wir machen, gesehen, wie ihre Tochter eine saubere Toilette gesucht hat. Und das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr lange beschäftigt. Einfach das auch mit diesem großen Kontext. Kann mir natürlich auch ein bisschen aus in dem ganzen Politischen, was läuft da gerade. Und in diesem Kontext dieses kleine Mädchen mit der Wasserflasche zu sehen, die, ich glaube, 10 oder 15 Klos aufgemacht hat, ein 5-jähriges Mädchen, und morgens eine saubere Toilette gesucht hat. Und das heißt, sie hat eine Toilette gesucht, sie hat kein Waschbecken gesucht, sie hat keine Dusche gesucht, und es war März und mittlerweile warm. Das hat mir wirklich, wirklich richtig das Herz gebrochen zu sehen oder auch diese Verantwortung zu spüren, dass wir ja ganz genau wissen, dass wir die Möglichkeiten haben. Also ich zitiere da mal den Erik Marquardt aus dem EU-Parlament, der sagt, es wird doch wohl kein Problem sein, diese paar Menschen da zu evakuieren. Ne? Das ist einfach in den Möglichkeiten der EU auf jeden Fall da. Eine andere Situation, wo ich auch diesen Corona-Kontext nochmal aufmachen möchte, das war genau diese Woche, in der ich da, also ich war 3 Wochen da, aber in der ersten Woche hat sich diese Corona-Situation eben ausgebreitet, und die NGOs durften dann nach dieser Woche eben auch nicht mehr in die Camps. Und in dieser Woche wurden aber die Schulen in Griechenland auch schon geschlossen. Und wir haben das innerhalb von Stunden oder eigentlich dann am nächsten Tag gemerkt, wie die Situation, die Stimmung im Camp umgeschlagen ist. Weil da sind ja so viele NGOs, die Sachen für Kinder machen. Da gibt es so einen Kinderzirkus und Unterricht, Schulen, also von NGOs organisiert, die alle schließen mussten. Und die Kinder mussten auf einmal dann in dem Camp bleiben, in diesen absolut krassen Umständen. Und es kam ein kleines Mädchen, die konnte aus irgendwelchen Gründen schon relativ gut Englisch und hat mir in einer Inbrunst erzählt, wie gern sie zur Schule gehen würde. Also da musste ich wirklich mit den Tränen kämpfen, weil, also ich aus meinem deutschen Kontext kenne eher Kinder in dem Alter, die sagen, kein Bock auf Schule. Und da steht dieses Mädchen in diesem Sumpf, in diesem Dreck. Wir haben da Rasierklingen und tote Ratten von der Straße gesammelt. Steht da vor mir mit einem erwachsenen Menschen und sagt mir, ich möchte gern zur Schule gehen. Und ich stehe da und sage, ja. Und das hat sich dann noch ausgeweitet jetzt sogar. Also die griechische Regierung ist ja dazu übergegangen, nachdem der Lockdown jetzt auch in Griechenland, ähnlich wie in Deutschland, ja aufgehoben wurde, für alle griechischen Lager diesen Lockdown bestehen zu lassen. Also da gibt es dann gewisse Kontingente an Menschen, die da pro Tag raus dürfen. Die dürfen auch nur mit einer Erlaubnis raus. Diese Erlaubnis kriegt man wiederum nur, indem man wieder 3 Stunden in einer Schlange steht. Und das baut so einen krassen emotionalen Druck bei den Menschen auf, weil sie natürlich auch verunsichert sind, weil sie wissen, dass es diesen Virus gibt, weil sich auch mittlerweile alle fragen, wann bricht er aus? Also das ist ja nicht mehr die Frage, ob er ausbricht, sondern die Wahrscheinlichkeit ist so groß in diesen Strukturen. Viele Leute, also ich bin da kein Arzt oder sowas, der sich da jetzt fachlich mit auskennt, aber Leute, die sich auskennen, mit denen ich dort reden konnte, die sagen alle, wenn der Virus da ausbricht, wird es so viel Infizierte und so viel Tote geben, und mit dieser Angst leben die Menschen da eingesperrt, sie dürfen nicht raus. Also ich habe aus meinem Fenster, wo ich da gewohnt habe, eine Situation oder mehrfach Situationen am Strand gesehen, wo die Polizei wirklich Geflüchtete vom Strand vertrieben haben, die einfach mal aus diesem Camp raus wollten, um einfach auch mal den Kopf frei zu kriegen von dieser angestrengten Situation. Und die Polizei kam und hat die da wirklich vertrieben. Also ich habe da keine Gewalt gesehen, aber die waren schon recht deutlich, was passiert, wenn die Leute da nicht weggehen. Und das wurde jetzt, also ich hatte jetzt gerade heute Morgen die Info bekommen, oder wir haben die bekommen, dass eben dieser Lockdown jetzt nochmal wieder um 2 Wochen verlängert wurde. Also wirklich eine absolut rassistische Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Die Griechen dürfen wieder in die Cafés, die dürfen wieder auf die Straße. Menschen aus Europa dürfen wieder in den Flieger steigen und sich in Samos und Lesbos an den Strand legen. Und nur weil jemand geflüchtet ist, darf er eben das nicht machen. Und das ist eben eine ganz klare Ausgrenzung. Und das erzeugt Druck. Also es gab ja auf Samos vor einigen Wochen, wie auch in anderen Camps, Feuer, die wahrscheinlich durch die Kochgelegenheiten, also ganz oft mit Gas gekocht, die da ausgebrochen sind. Und es gab aber auch vereinzelt Berichte, dass Menschen aus Verzweiflung ihre eigenen Zelte angezündet haben, weil sie so verzweifelt sind und da unbedingt raus wollen und gedacht haben, wenn wir das jetzt hier kaputt machen, dann müssen sie uns ja rausbringen. Das hat nicht funktioniert. Die haben in Samos auf dieser Hauptstraße, die am Camp-Eingang ist, gibt es auch einige Bilder im Internet, haben die dann mit Zelten kampiert. Auch die NGO, mit der ich da gearbeitet habe, haben dann eben die Geflüchteten damit mit Zelten versorgt, mehrere hundert. Die haben auf der Straße wirklich, so wie man sich vorstellt, auf der Straße da dann schlafen müssen. Ne? Und diese Verzweiflung, die in den Kontext zu setzen, also Karl, genau was du sagst, dass Menschen 2 oder 3 Jahre da in diesem Camp leben, dann noch diese Ungewissheit dadurch, dass Leute, die schon ein Jahr da sind, deren Verfahren dauern noch länger, und Leute, die gerade ankommen, deren Verfahren werden jetzt auch mal vorgezogen. Das kann man ja auch gar keinem Menschen mehr erklären. Und da möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt, also das hat mich auch massiv bestürzt, diese Geschichte mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die sich dort versuchen, das Leben zu nehmen. Also die Berichte kannte ich vorher, hatte mich da auch gut eingelesen, um einfach vorbereitet zu sein. Und ich habe allein in diesen 6 Tagen im Camp von 2 minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen mitbekommen, die sich versucht haben, das Leben zu nehmen. Und da sage ich einfach, das kann doch nicht sein. Also das ist europäischer Boden. Also und dann sitzt man aber ganz am Ende des Tages da und sagt, scheinbar kann es doch sein. Und Karl, kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Das, was da passiert, ist ja bewusst. Also ich habe da Leute in weißen Hemden und Outdoor-Schuhen gesehen, die Deutsch gesprochen haben, die höchstwahrscheinlich von deutschen Ministerien kamen. Also da weiß ganz genau jeder, was da passiert. Und somit eben eine gewollte Situation, die da hergestellt wird. Und da komme ich an den Punkt, wo ich wirklich dann, also kommen wir jetzt wahrscheinlich auch drauf auf die Politik und auch Europe Must Act, unser Engagement, wo wir dann wirklich mal aufzeigen müssen, auch ganz ruhig und selbstbewusst mit diesem Wissen, was man da sieht, einfach mal sagen, ist das jetzt eure Idee von diesem Europa? Ne?
Christian, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das passt wunderbar zu einem Kommentar von einer Teilnehmerin, die ich euch gerne vorlesen würde. Und es berührt auch ein bisschen das, was Karl vorhin gesagt hat. Und das dient vielleicht auch dazu, wenn wir gleich überleiten können zu, sage ich mal, der übergeordneten politischen Ebene. Wer ist in der Verantwortung? Wer müsste was tun? Und die Teilnehmerin hat jetzt geschrieben, was bedeutet die systematische Untergrabung der Grundwerte der Europäischen Union für die europäische Integration, den sogenannten immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker? Wird dadurch die Zukunft eines europäischen Zusammenhalts gefährdet, weil es keine gemeinsame Basis gibt? Oder dient die Entmenschlichung und Ausgrenzung Schutzsuchender gerade dazu, eine europäische Identität zu kreieren? Oder welche andere Funktion haben diese massiven Verletzungen der Grundwerte der Europäischen Union für die Idee Europa?
Da würde ich vielleicht gerne einen Punkt, wir werden jetzt gleich in das politische Thema einsteigen, ich möchte mal einen Punkt machen, den ich da vor Ort erlebt habe, also einen positiven Punkt. Die Menschen, die dort mit NGOs vor Ort sind, die zeigen und beweisen dort jeden Tag mit so einem Herzblut, mit so einer Inbrunst, dass Solidarität auch in Europa funktioniert. Wir haben dort Cleanups gemacht mit Menschen aus Kanada, aus Holland, aus den Niederlanden, aus Gambia. Diese Menschen, also ich habe da kurz innegehalten, habe gedacht, Es funktioniert doch. Leute können sich unterstützen und wollen das auch. Und da fragt man nicht, wo kommst du her oder wer bist du oder wie viel Geld verdienst du. Den Punkt möchte ich einmal machen. Die Menschen beweisen dort jeden Tag, und da geht auch mein Dank an alle, die jetzt gerade da auch wieder vor Ort sind in dieser Situation, beweisen jeden Tag, dass diese Solidarität funktioniert. Und dann jetzt mal im Anschluss auch von mir die Frage, warum kriegt man das eigentlich auf politischer Ebene nicht hin? Karl, hast du eine Idee?
Ja. Na gut, ich will das nur bestärken. Also jetzt, wenn man, es funktioniert fast nicht überall, aber fast überall in Europa. Ja, also in Deutschland funktioniert und funktioniert heute noch. Und auch die Brüder und Schwestern von den Flüchtlingsräten, die vielen Initiativen, die Solidarity Cities, die Seebrückenbewegung. Es gibt eine starke Bewegung, die für diesen Wertekanon eintritt. Ob man sich jetzt auf den Artikel 2 der EU-Verordnung, des EU-Vertrages bezieht oder übergeordnet. Aber es gibt eine starke Bewegung für Solidarität und mehr Menschlichkeit. Wieso das politisch nicht funktioniert, das ist meine Geschichte der europäischen Flüchtlingspolitik oder des europäischen Asylrechtsstatus 1999, die hat viele Facetten, aber es war halt meist ein Trauerspiel. Ne? Also wie kann man Außenstehenden erklären, die irgendwie noch was mit Menschlichkeit am Hut haben, wieso es keine europäische Seenotrettung gibt? Ja, wie kann man das erklären? Wie kann man das erklären, dass nach Lampedusa, 3. Oktober 2013, wo alle führenden europäischen Vertreterinnen und Vertreter gesagt haben, das soll nie wieder geschehen, weil da haben wir auch mal Särge gesehen, ja, von toten Flüchtlingen. Und trotzdem passiert es. Und seitdem sind 15.000, 20.000 Menschen dokumentiert gestorben. Also die Frage, wie kann es sein, dass Europa im Jahr 2013 eigentlich ein sehr schlechtes Asylrecht beschließt, aus unserer Sicht. Wir haben es massiv kritisiert. Zweite Harmonisierungsphase. Und die Politik sagt, das ist das modernste Flüchtlingsrecht der Welt. Das ist super. Das sagt Innenminister, aber auch die EU-Vertreterin. Und zwei Jahre später, es war noch gar nicht implementiert, stellt Europa fest, wir haben ein Problem. Es kommen Flüchtlinge, auf einmal schaffen sie es. Ja? Aber wir haben kein System, was funktioniert. Und es bricht alles auseinander. Ne? De facto. Also wie kannst du diesen Prozess, den kannst du natürlich nicht auf die... Dann kannst du nicht so schnell Hoffnung generieren. Diese Spaltung und diesen Zynismus in der europäischen Flüchtlingspolitik zu überwinden. Aber was funktioniert, und das ist ja das, wo du einen Hinweis gibst, sind nicht nur die Leute, die jetzt von außen kommen, auf den Inseln gibt es tolle Leute, die seit Jahren Menschlichkeit zeigen, als Selbstverständlichkeit, das hast du auch erwähnt, in den Gesprächen mit deinen Vermieterinnen und so weiter. Und es gibt in ganz Europa diese Bewegung und es gibt starke, die ist noch nicht stark genug, Regionen, Städte, die sagen, wir sind bereit, für diese Rechte von Schutzsuchenden einzutreten und diese Werte zu verteidigen. Das gilt genauso auch für eine Antirassismusbewegung, ja, die sagt, wir besprechen das Schweigen, ja, es geht nicht mehr so weiter, ne? Nicht nur was die Black Lives Matter Bewegung losgetreten hat, aber da gibt es ja auch in Europa eine starke Bewegung. Und auf die bezieht man sich und zeitgleich, also wenn du fragst, was haben wir für ein Instrumentarium, man kann das als zu wenig erachten. Wir haben eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung, immer noch. Und das ist wichtig, dass wir die auch würdigen und stärken, wechselseitig stärken, jeden Tag. Wir haben sehr starke, auch wenn wir mit Niederlanden kassieren, eine sehr starke Auseinandersetzung, auch Griechenland. Unsere Kolleginnen sind hochqualifizierte Juristinnen, die versuchen, die Rechte von Schutzsuchenden einzuklagen, bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mittlerweile auch Richtung UN-Komitees. Es ist sehr schwer, wie ihr wisst, nur vermittelt möglich zum EuGH in Luxemburg zu kommen. Aber es gibt immer noch diese starken Kräfte in ganz Europa, aber in Griechenland sehr exzellente Juristinnen und Juristen, die für die Rechte von Schutzsuchenden von A bis Z eintreten und jeden Weg gehen. Jeden Weg gehen, um den Leuten beizustehen. Ne? Zum Beispiel, das haben auch andere Organisationen gemacht, Refugee Support entschieden hat, mit einem gigantischen Materialeinsatz, mit einem großen Team, 9 Leute aus Moria rausgeklagt. Ja, kann man sagen, nur 9 Leute. Ja. Aber es ist wichtig, dass nicht nur der Einzelfall zählt als Slogan von Pro Asyl. Wir müssen in einer verfahrenen Situation diese konsequenten Wege, das ist unsere Verpflichtung, unser aller, an der Seite von Schutzsuchenden gehen. Ja? Also so. Und das ist jetzt keine Kategorie Hoffnung, wo man sagt, da passiert jetzt was ganz Schnelles. Es wird immer schwerer, auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nicht, dass einfach die als unzulässig Rule 39 Anträge, ne, Eilanträge oder einstweilige Maßnahmen als unzulässig qualifiziert werden. Aber es ist wichtig, das ist unsere DNA, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Auch in der Phase, wo in der großpolitischen Wetterlage sicherlich, also wäre verlogen, wenn man da schnelle Hoffnung generieren würde, auf Seiten der politisch Verantwortlichen. Da muss man einfach sagen, das ist ein Desaster, das ist mehr als ein Trauerspiel, da ist die Sprache gar nicht in der Lage, das zu qualifizieren, was es an Abscheulichkeiten in den letzten Monaten und Jahren gerade an den europäischen Außengrenzen gab und gibt. Und wie wenig das Europa, wie wir es uns vorstellen, funktioniert mit Vertragsverletzungsverfahren. Wann ist die Kommission konsequent gegen die Pushbacks auf dem Balkan vorgegangen? Wie viele tausend Fälle braucht die Europäische Kommission, um irgendwann ihren Arsch zu bewegen? Das gleiche in Griechenland von der Seenotrettung. Es gab sogar Pushbacks von Malta, die elenden Haftbedingungen an verschiedenen Orten an der Außengrenze. Griechenland beleuchten wir meistens, weil da ist Wasser, da ist ein bisschen schön, da ist nicht nur hässlich. Aber das findet überall statt. Und es passiert zu wenig. Als klassisch europäischen Ansatz würde man sagen, man muss ein Monitoring machen. Man muss Menschenrechtsverletzungen benennen und dann auch sanktionieren. Verhindern, dass sie in Kraft treten. Die gleiche Europäische Union, die eine Frontex schafft, immer stärker macht, wo man sich auffragt, wann zieht denn Frontex die Reißleine? Wie viel tausend Pushbacks und müssen denn in einem Einsatzgebiet von Frontex stattfinden, dass irgendwann mal die EU-Grundrechtecharta oder die Regularien von Frontex greifen, dass man sagt, Ende, Abzug, wir können das gar nicht mehr vertreten. All das geschieht momentan nicht, aber dennoch müssen wir dafür kämpfen. Und das ist, denke ich, wir haben gezeigt, dass wir in der Bundesrepublik zum Teil, dass es eine starke Bewegung gibt in diese Richtung, die genau diese Werte vertritt. Das Recht auf Leben, Seenotrettung, das nie wieder zurückweisen gegen die Pushbacks. Legale, gefahrenfreie Wege, Zugang zum Territorium, faire Asylverfahren, menschenwürdige Aufnahme und Solidarität. Das ist alles im Angebot und ich denke, dass wir dennoch stark genug sind, dass wir nicht die Flaschenpost sind, sondern es sind Forderungen, die wir jeden Tag einlösen und es ist nicht zu viel verlangt, von einem Staatenverbund von 27 immer noch offiziell demokratische Staaten sich an Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu halten und dass wir diejenigen sind, gemeinsam mit den Betroffenen, den Opfern dieser Politik, diese Rechte einzuklagen.
Ja, ich möchte da gerne, du hast ja auf die auch starken Bewegungen, also meine Frage war natürlich auch ein bisschen provozierend gemeint an der Stelle, möchte da mal auf die Bewegung, also ich spreche auch für Europe Must Act heute hier, möchte noch mal einen Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, zu sagen, Flüchtlingspolitik, auf was basiert die eigentlich gerade in Europa? Und da ist das Stichwort ja die Genfer Flüchtlingskonvention und die ist eine klare Lehre aus dem Faschismus gewesen. Dass man gesagt hat, das, was da passiert ist, darf nie wieder passieren und auf dieser ganzen Geschichte basiert das. Und wenn man das angräbt oder untergräbt oder anknabbert oder wegbrechen lässt oder verschleiert oder was es da auch immer für Adjektive da gibt, dann muss man sagen, dann wird es gefährlich. Also da geht man auf eine Grundlage, da nimmt man einen Boden für noch so viele andere Sachen ja auch weg, wo man eben genau das Thema Menschenrechte eben völlig außen vor lässt. Ne? Und das finde ich immer ganz wichtig, da nochmal dran zu denken, woher kommt diese Tradition denn eigentlich? Ja. Genau, da möchte ich auf das Politische auch eingehen, also gerade Europe Must Act, kann ich nur ein, zwei Sachen sagen, das ist eine Organisation, europaweite Bewegung, die sich im März gerade in dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe, auf den griechischen Inseln gegründet hat von NGOs. Also das sind Leute von NGOs gewesen, die sich hauptsächlich auf humanitäre Arbeit konzentriert haben. Die haben gesagt, da sind wir gut drin, wir wissen, wie das funktioniert. Wir wissen, wo wir Material herkriegen, wir wissen, wie wir eine Schule aufbauen und so weiter. Und die haben aber in dieser Situation, dass auch recht gerade das Thema Rechtsradikale, die nach Lesbos und so weiter geflogen sind, auch aus Deutschland, um da die Festung Europa zu verteidigen. Und eine Ursula von der Leyen, die mit einem Hubschrauber über die türkisch-griechische Landgrenze geflogen ist und Beifall geklatscht hat, dass man da mit Waffen die Grenze verteidigt und Griechenland unterstützt hat. Und an der Stelle haben NGOs dann eben gesagt, wir müssen uns jetzt auch politisch positionieren. Und wir haben den großen Vorteil, wenn wir uns als NGOs organisieren, wir wissen, was da passiert. Wir sind da jeden Tag. Ihr könnt uns nichts vormachen. Also wir lesen das nicht nur in der Zeitung oder im Internet, sondern wir wissen, was da passiert. Mit sehr vielen hundert und tausend Menschen in ganz Europa. Und an dieser Stelle wurde eben Europe Must Act gegründet, jetzt mit der Hauptforderung für die griechischen Inseln natürlich der Evakuierung, aber eben auch weitergehend menschliche Flüchtlingspolitik, also der EU-Türkei-Deal wird da bei uns in der Forderung ganz klar genannt, der muss aufgelöst werden und die Flüchtlingspolitik muss menschlich gestaltet werden und eben auch auf einer vernünftigen rechtlichen Grundlage. Und das Konzept ist so ein bisschen das Role Model dazu oder das Vorbild eigentlich Deutschland, gerade Seebrückenorganisation hast du ja schon angesprochen, Karl, also das ist ja eine Bewegung in Deutschland, die sich aufgrund der fehlende Seenotrettung oder Kriminalisierung der Seenotrettung im Mittelmeer gegründet hat und mit dem Konzept sichere Häfen Städte in Deutschland als solche deklariert oder benennt und die Städte eben sagen, wir setzen uns aktiv dafür ein, dass Menschen aufgenommen werden. Und diese Idee ist jetzt eben da mit sogenannten City-Chaptern von Europe Must Act in ganz Europa angewandt. Und wir haben jetzt mittlerweile über 50 City-Chapter von Nord- bis Südeuropa in Portugal, Lissabon, Paris, Schottland, England, London, in der Schweiz, also über ganz Europa verteilt. Und organisieren uns da, haben mittlerweile ein Gespräch mit der Ylva Johansson, die Kommissarin, die ja zuständig ist, auf EU-Ebene ein Gespräch gehabt, haben einen offenen Brief an die griechischen Minister, die verantwortlich für diese Camp-Lockdown-Geschichte gerade sind, geschrieben, haben jetzt mal einen anderen Weg eingegangen und haben ein kleines Buch für Ursula von der Leyen verfasst, wo wir ihr mal zeigen, was da eigentlich so gerade passiert. Sie weiß das natürlich, aber einfach nochmal auf ganz klare Aussagen runtergebrochen zu sagen, ihr könnt nicht einfach entscheiden, was ihr wollt. Genau wieder der Punkt, Karl, was du sagst. Es gibt eine starke Gegenbewegung. Und was ich und wir da wahrnehmen, also gerade in Deutschland, kooperieren wir da ganz massiv mit der Seebrücke, weil es da eben diese City-Chapter ja schon gibt. Und über 150 Städte in Deutschland, die sich bereit erklärt haben, Geflüchtete aufzunehmen. Also Gemeinderäte, Stadträte, die gesagt haben, wir möchten Menschen aufnehmen. Also nicht nur Aktivisten, sondern wirklich verantwortlich Politikerinnen. Und da sehen wir, dass auf regionaler Ebene in Städten, in Gemeinden und auch zum Beispiel in Deutschland in den Bundesländern viel eher zu einer positiven Entscheidung gelangt. Also dass zum Beispiel ein Bürgermeister von einer kleineren Stadt in Deutschland oder Bürgermeisterin sagt, wir nehmen Geflüchtete auf, ist viel wahrscheinlicher, als dass es irgendein EU-Land sagt. Und diesen Ansatz, das sehen wir als ziemlich gut, dass man einfach mal die Menschen, die es auch tagtäglich ja betrifft, wenn man Geflüchtete aufnimmt, dann muss sich eine Stadt und eine Kommune darum kümmern und man einfach mal die Leute befragt, die es betrifft. Und die sagen ganz oft, ja, wir möchten Menschen aufnehmen. Das Bild verzerrt manchmal, weil natürlich da konservative und rechte Kräfte auch große Lautsprecher haben. Das sind nicht viele, aber die haben ziemlich große Lautsprecher. Aber viele Menschen sagen ja, also wir haben ja hier noch ein bisschen Platz. Also ich habe jetzt einen Bericht gelesen, größtenteils stehen Asylunterkünfte leer in Deutschland. Also eine Zahl, die ich immer gerne nenne, Wikipedia sagt, glaube ich, 2054 Städte haben wir, glaube ich, in Deutschland. Wenn jede Stadt in Deutschland ein Kind aufnehmen würde, dann hätten wir 2000 Kinder in Deutschland und ein Kind mehr in einer Stadt wie München, Frankfurt, Freiburg, wo auch immer, fällt ja einfach gar nicht auf. Dann haben wir einfach mal diese Vergleiche mal wieder gerade zu ziehen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass dieser Druck von unten, also einmal über Bewegungsarbeit und dann aber auch wirklich aus den Kommunen, dass man ganz klar guckt, wie viel Platz haben wir und was können wir anbieten. Ne? Und über den Weg, glaube ich, ist Druck aufzubauen. Und eben, das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, den ich nennen will, eben auf nationaler Ebene da zur Entscheidung zu kommen. Also wir haben ja jetzt in Deutschland die Entscheidung von Thüringen, Berlin, die sagen, wir möchten Geflüchtete aufnehmen. Da gibt es ja diesen Entscheidungsvorbehalt davon, oder die Einvernehmlichkeit nennt sich, wo der Innenminister Seehofer eben zustimmen muss. Eigentlich, wenn es gutes Rechtsgutachten, eigentlich muss Seehofer noch nicht mal Ja oder Nein sagen, sondern er muss einfach nur gucken, dass das in Deutschland abgestimmt organisiert wird. Und man versucht da eben die Souveränität jetzt der Bundesländer da so ein bisschen zu untergraben. Und auf europäischer Ebene ist da gar nicht mehr so viel Handlungsspielraum. Also die verweisen immer auf die Nationalstaaten und da ist, glaube ich, dieser Druck aus Kommunen auf nationale Regierungen, der ist, glaube ich, da aufzubauen oder weiter zu verstärken.
Ja, ist eine ewig lange Debatte. Du hast, klar, es gibt in Deutschland eine Diskussion, Bundesaufnahme, da sind wir jetzt bei knapp 1000, Seehofer über Dublin. Wir sagen dann, okay, da gibt es noch ein paar tausend Dublin-Fälle in Griechenland, die würden über Familienzusammenführung kommen. Ja. Auch wenn wir Dublin die Verordnung nicht lieben, kann man, wenn man die menschenrechtskonform auslegt, einiges Gutes tun. Also man könnte legale Wege aus dem Elend bereiten. Das wurde häufig, manchmal sogar systematisch verhindert. Das muss man immer im Blick haben. Da kann man sagen Bund, Land. Gut. Im europäischen Kontext, du hast Johansen erwähnt, die eine nettere Sprache hat, ja, als vielleicht andere, aber auch noch nicht so viel geliefert hat und vielleicht nicht ganz so mächtig ist, wie man es sich wünschen würde als EU-Kommissarin. Und auf europäischer Ebene läuft eigentlich relativ wenig. Da reden wir an von dem 1600er-Programm. Und das wird uns verkauft, als würde Weihnachten, Ostern noch irgendwas zusammenfallen. Also da ist ein Problem. Ne? Also wir haben ein Problem auf allen Ebenen. Und der Druck ist natürlich über die Kommunen, über die Städte, über die Region, die es auch in Europa gibt. Das haben wir gesehen, auch früher in Katalonien. Ja, wir haben gesehen, es gibt auch selbst in, als Salvini noch an der Macht war, oder das ist ja gerade mal pausieren, in Italien, dass es sehr viele Städte gab, die bereit waren, mehr zu tun, Häfen zu öffnen, Flüchtlinge aufzunehmen, etc. Das wird man weitermachen. Auf der Meta-Ebene oder auf der politisch verantwortlichen Ebene sieht es europäisch noch relativ bescheiden aus. Ne? Da würde ich jetzt mal zynisch formulieren und hätte wahrscheinlich, also da ist Horst Seehofer, das ist nicht mal zynisch formuliert, das ist eine sachliche Feststellung, ist ein Liberaler in Europa, ne? Muss man klar sagen. Ne? Also ne, andere Länder würden sagen, wow, die Deutschen sind schon bei 1000 bei der Aufnahme. Das mit den Kindern, Flüchtlingskindern, da sind wir ja einer Meinung, du hast ja selber gesagt, Evakuierung, also es gibt nur eine Lösung, um das Elend zu beenden, das ist wirklich diese Hotspots zu evakuieren und nicht neu zu schaffen, neu zu kreieren in Abschiebungsanstalten. Das würde bedeuten, 31.000 hätte man rausgeholt. Das hätte man sogar jetzt, Stand jetzt, 31.000, 35.000. Und dass man eine europäische Lösung findet. Da sind wir momentan weit weg, obwohl es eine starke Bewegung dafür gab, zivilgesellschaftlich und zum Teil auch in einzelnen Bundesländern und so weiter. Bezogen auf die Kinder muss man halt sagen, okay, auf den griechischen Inseln sind über 10.000 Kinder. Ne? Also es sind viel mehr Kinder als die allein lebenden Kinder. Und wie du ja vorhin an dem Beispiel der Schule oder egal was es ist, die gestohlene Kindheit klar gemacht hast, kein Kind soll einen Tag unter diesen Bedingungen leben. Und das ist so. Und dann, wir werden in Griechenland nicht, wir reden seit Jahren, über ein Jahrzehnt von Kinderschutzsystemen in Griechenland. Also müssen wir es anders bauen. Ne? Und das ist halt so das Dramatische, dass man an dieser Gruppe festmachen könnte. Neben den Toten an der Außengrenze, was der größte Menschenrechtsskandal der europäischen Flüchtlingspolitik ist. Dann die Pushbacks und auch, wenn man diese Gruppe der Kinder nimmt, das ist, alle reden von Kinderschutz, alle reden sonntags von allem Möglichen, was eingehalten werden soll. Und dennoch funktioniert der Kinderschutz in der europäischen Flüchtlingspolitik, wahrscheinlich auch in anderen Bereichen ganz klar, nicht. Dass die Kind, normalerweise würdest du sagen, so ein Kontinent muss in der Lage sein, ein Kind kommt an, wenn es alleine ist, vom ersten Tag an, wird alles getan, um es zu schützen. Ja, gehört der Vormund dazu, kindgerechte Unterbringung, medizinische und sonstige Unterstützung. Und dann zu gucken, was ist im besten Interesse des Kindes, dass es legal weiterreisen kann. Dieses System gibt es noch nicht. Ja, es gibt Dublin. Dublin ist so ein System, um für die Kinder was rauszuholen. Und ein bisschen Relocation vielleicht später, jetzt. Aber es zeigt doch, dass nach so vielen Jahren, ist doch, dass man so viele Zehntausende Kinder mussten alleine ihren Weg gehen, mit allen Implikationen, mit allen Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Strecke. Ne? Das ist auch sicher innereuropäisch, ja, sicher eines der schlimmsten, ja, Unterlassungen oder Menschenrechtsverletzungen. Und da ist halt auch diese Kleindebatte, muss ich schon sagen, ja, holen wir sie raus, gucken wir nach dem besten Interesse, wohin sie gehören. Aber sie ist auch ein Nebelwerfer, weil das Problem ist, sitzt tiefer. Ja, kann ich ein Kind einfach nur evakuieren und sagen, mal schauen wir mal, wohin wir dich evakuieren. Das findet da nicht statt. in Griechenland. Und es wird, jetzt suchen sie die Kinder in den Hotspots, weil sie ein paar verteilen wollen. Aber dass ein ordentliches System, menschenwürdig, kindgerechtes System einfach steht, wo man weiß, wo ist das Kind. Es ist nicht in Haft, es ist nicht in der Polizeistation in Griechenland. Es leben vielleicht 250 im Dschungel von Lesbos. Da fragt man sich, wie kann das sein? Wie, nach all dem Gerede, monatelang Gerede jetzt, und das andere ist schon jahrelang, wir retten die Kinder. Und trotzdem sind 250 im Dschungel. Oder die Alternative ist, das war die Frage vorhin, wie kann ich denn vom Dschungel in den Hotspots reinkommen, in die Maschine? Ja, ein Kind könnte vielleicht dann in den Safe-Bereich kommen, aber da ist auch kein Spaß, weil es ziemlich viele Verletzte gibt. Also, was ich damit sagen will, ist, wir brauchen eine große Lösung, da sind wir politisch weit weg, wir haben eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung dafür, aber es bewegt sich viel zu wenig, muss man ganz klar feststellen. Das, was Europa abfeiert, ist lächerlich gering. Bitter lächerlich gering. Und bezogen auf die Kinder müssen wir breiter ansetzen, weil Kinderrechte gelten für alle Kinder und alle Kinderrechte werden auf den Inseln verletzt. Dann hat man natürlich auch die Familien dabei und die muss man rausholen. Ne? Weil es keine Beschulung gibt, weil es keine Zukunft gibt, weil diese Kinder bleiben hier und werden nochmal traumatisiert, wie viele andere auch, in Europa, und dann sollen sie sich ein paar Jahre später als gute Bürgerinnen und Bürger in Europa gerieren und sich integrieren. Ne? Aber vorher hat man sie nochmal kaputt gemacht. Das ist doch eigentlich der politische Sachverhalt, da kommen jetzt die Bewegungen dazu. Und diese Bewegungen müssen natürlich noch lauter werden, noch nachhaltiger und dürfen sich auch nicht abspeisen lassen. Ja, also jetzt die Diskussion Evacuation Now im März, in Zeiten von Corona, die Forderung war auch vor Corona genauso richtig, bezogen auf die Menschenwürde. Das war der richtige Ansatz und es wurde. Und diese Kinderaufnahme 1600 ist wichtig, weil wir uns für jedes Kind freuen. Aber es war auch ein bisschen so ein kleiner Nebelwerfer, um jetzt wieder klein, klein in Europa vom Kerngeschäft abzulenken. Nämlich, dass diese Hotspots alle geräumt werden müssen, weil es keine, weil sie seelenlos sind und die Seelen der Schutzsuchenden verkaufen.
Ja, ich würde oder Sean, hast du eine Frage?
Nee, ich würde, wir müssen jetzt langsam mal so zum Ende kommen. Ja. Also, wenn du jetzt nochmal sagst, auch so ein bisschen mit dem, oder nochmal was sagst, auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass es vielleicht so Schlusswort von deiner Seite sein könnte.
Ja, gerne.
Und dann kann der Karl vielleicht auch sich überlegen, ob er noch ein paar abschließende Worte zum Schluss noch sagen möchte danach.
Also ich möchte auch nochmal drauf eingehen, also jetzt die wir hier jetzt uns versammeln, sind ja alle aktiv und kennen uns aus. Der entscheidende Punkt ist, das, was da passiert ja geregelt oder in Betrieb genommen von Vertreterinnen, die gewählt wurden in Europa. Und damit ist eigentlich jeder Mensch, der in Europa lebt, damit verantwortlich. Also die berühmte Frage, was erzählen wir irgendwann mal unseren Kindern? Ich möchte jetzt hier nicht den Moralapostel einfach spielen, aber das ist unsere Verantwortung. Also auch wenn es nicht Deutschland ist, aber es gibt die EU und der Großteil der Menschen ist ja dafür gewesen, sonst wäre es so nicht eingerichtet worden. Und da muss man ganz klar sagen, einmal, wer ist verantwortlich? Wir alle, die wir in der EU leben. Und auch an die Politik gerichtet, an was richten wir unsere Politik aus? Und der Hintergrund, warum will man denn diese Abschottung? Der Hintergrund ist, dass man eben vor den Rechten Angst hat, dass man sagt, man möchte da quasi versuchen, irgendwie Wählerstimmen wieder zurückzubekommen und hat Angst, dass wenn man noch mehr Menschen aufnimmt, zum Beispiel in Deutschland, dass dann eben zum Beispiel die AfD noch mehr Wählerstimmen bekommt. Und da ist meine und auch unsere als Europe Must Act ganz klare Aussage, wir müssen uns die Politik in Europa an den Menschenrechten ausrichten. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Ich bin wieder bei dem Lautsprecherthema. Die da von rechts rumkrakehlen und ihre Ideologien da versuchen zu verbreiten, das sind ja nicht viele, aber die sind halt extrem laut. Und da muss man ganz, ganz, ganz klar sagen, richtet eure Politik an den Menschenrechten aus. Lasst euch nicht von rechten Ideologen, Nazis, Rechtsradikalen, in welchem Bereich sich da auch immer bewegen, vor euch hertreiben. Und den anderen Menschen, der Erik Marquardt hat das auch ganz, ganz gut gesagt, wir müssen an die Leute ran, die zu Hause auf dem Sofa sitzen. Und natürlich jetzt auch Mitglieder im Flüchtlingsrat und so weiter, die sind alle ja schon über diese erste Hürde drüber weg, sich zu engagieren. Aber das wird, glaube ich, der Schlüssel und der entscheidende Punkt sein, diese vielen, vielen Menschen, die eigentlich positiv eingestellt sind, auf eine gewisse Art und Weise zu aktivieren. Und das sehen wir auch bei Europe Must Act als unsere Aufgabe, über ganz kleine Möglichkeiten sich zu engagieren, mitzumachen, ganz kleine Sachen. Da geht es darum, auch mal auf Facebook was zu teilen, um eine Reichweite zu erzeugen. Irgendwo mal Geld zu spenden. Und wenn das jeder machen würde oder viele machen würden oder viel mehr machen würden, wäre ein so viel mehr Druck zu erzeugen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch die Verantwortung der Menschen, weil das passiert nach unseren Gesetzen, nach unseren Regeln, die wir uns hier auferlegt haben, natürlich sehr, sehr am Rand dieser Regeln. Aber da sind wir für verantwortlich und wir müssen uns die Frage gefallen lassen, wie gesagt, für das Thema, was werden unsere Kinder oder Enkel dann mal fragen, warum seid ihr so mit Menschen umgegangen? Warum habt ihr Kinder auf den griechischen Inseln und auch auf dem Balkan, das ist mir auch ganz wichtig, dass du es vorhin gesagt hast, Karl, warum lasst ihr die Menschen da sterben und warum zerstecht ihr mit Stangen deren Boote, wenn sie auf dem Wasser sind? Warum rasiert ihr den Menschen die Köpfe und markiert sie farbig in Kroatien? Warum baut ihr Barrieren ins Wasser? Warum könnt ihr nicht einen vernünftigen Transport einfach von Menschen, die auf den Inseln ankommen, organisieren? Und warum, verdammt nochmal, könnt ihr nicht einfach diese paar Menschen, die da flüchten, also mal auf der ganzen Welt, die rund 70 Millionen Geflüchtete, diese paar Menschen, die hier nach Europa kommen, warum in Gottes Namen, verdammt nochmal, könnt ihr die nicht vernünftig behandeln? Und diese Frage muss gestellt werden und die muss jeder für sich mal abends im stillen Kämmerlein beantworten.
Ja. Yeah. Ich stimme dir weitgehend zu, Christian. Bei den Menschenrechtsverletzungen bin ich immer noch der Vertreter, die Hausnummer doch ab und zu mal, oder die Adresse und Hausnummer zu benennen. Ne? Also weil Schweigen als Einzelner ist auch, oder als Einzelner ist sicherlich auch eine Form von Zustimmung. Aber es gibt Leute, die handeln. Und jetzt, wenn wir sagen, wohin wollen wir, also wer verstößt momentan gegen Menschenrechte oder auch europäisches Recht, was schon gesetzt ist, dann sind es zum Teil Nationalstaaten und ihre Kräfte und eben auch, zum Teil gibt es auch eine Fraternisierung von EU-Agenturen. Durch Schweigen, durch Wegschauen und so weiter. Um was geht es, wenn man sagt, was sind die Punkte jetzt nach vorne, für was treten wir ein? Das ist eine Wiederherstellung von Menschenrechtsstandards an der Außengrenze. Ne, da haben wir ja ausführlich drüber geredet, über die Menschenrechtsverletzungen. Da wäre schon viel geholfen, wenn einfach Rechtsstaatlichkeit, bestimmte Normen, zivilisatorische Normen, Völkerrecht eingehalten wird. Darauf muss man drängen, Monitoring, Druck machen, Litigation, strategische Prozessführung, den Leuten, aber auch die Adressaten, also die Menschenrechtsverletzer, zu benennen. Zweiter Punkt ist ganz klar, dass auch bei der Kooperation mit Menschen, autoritären Regimen in Drittstaaten, da gehört auch mittlerweile ganz klar die Türkei dazu, Vorsicht geboten ist. Ne? Es ist immer richtig, Schutzsuchenden in der Welt, in der Region, zu einem menschenwürdigen oder besseren Leben zu verhelfen, dass sie überhaupt die Kalorienzahl erreichen. Dafür treten wir immer ein. Aber für schäbige Deals, die nichts mit Rechts zu tun haben, die müssen wir verhindern. Das ähnlich gilt ja mit Lügen als eine sehr blutige Form von Deal der Europäischen Union. Und dann geht es um diese Grenzverfahren. Was macht man denn stattdessen? Du hast es am Anfang gefragt. Ja, was wollen wir eigentlich? Im Prinzip kann man einfach sagen, wir registrieren die Menschen. Kommen an, wir warnen sie. Jemand, der gerade sein Leben gerettet hat, viele kommen ja völlig durchnässt oder werden gerettet, an Land gerettet, dass man sie menschenwürdig unterbringt. Findet eine Registrierung statt. Vielleicht an einer Stelle auch ein Security-Check. Und dann werden die Menschen weitergeleitet. Ich persönlich bin eher der Meinung, dass man nicht zu komplizierte bürokratische Monster als Alternativen für ein Dublin-System entwickeln muss, sondern man sollte möglichst schnell im Interesse der Schutzsuchenden, da wo Familie, da wo Bindung sind, sie hinreißen lassen in einem registrierten System und dieses jahrelange Hin- und Hergeschubse und Limbo-Situationen vermeiden. Brauchen also ganz klar keine Grenzverfahren, weil diese Grenzverfahren im asylrechtlichen Sinne die Betroffenen zu Objekten machen, unfair sind und eben auf Beschleunigung und schnelle Abschiebung zielen und nicht auf faire rechtsstaatliche Standards. Wir suchen also keinen Showdown an der Grenze, sondern im Gegenteil, die Grenze ist kein Ort für ein rechtsstaatliches Verfahren. Das zeigen alle Grenzverfahren, die wir in Europa haben. Und diese griechischen Hotspots, da gibt es nur eine Möglichkeit, wirklich sie zu schließen. Kleine Einrichtungen, dass die Leute registriert werden, weiterkommen. Ich gehe nicht auf diese Rechte oder Mainstream-Debatte von Pull, das sind Pull-Faktoren oder sonst was. Flüchtlingsschutz funktioniert nicht nach den Kriterien von Zahlen, Pull-Faktoren oder sonstigen Geräte, sondern Schutzbedürftigkeit. Und die Schutzbedürftigkeit ist gerade in dem Bereich, aber auch in anderen Bereichen, immens hoch. Ne? Also sieht man auch am Setting in den einzelnen Hotspots. Deshalb, Hotspots müssen dicht gemacht werden, brauchen menschenwürdige Strukturen, sicherlich auch in den Erstaufnahmestaaten, aber dann muss es ein europäisches System der menschenwürdigen Aufnahme geben. Wir würden die Schutzinteressen ins Zentrum als Kriterium stellen, nicht Dublin. Solange wir Dublin haben, müssen wir Probleme im Rahmen von Dublin und den Ermessensregelungen von Dublin lösen. Das ist der schnellste Weg, innereuropäisch Solidarität herzustellen, ob jetzt mit Malta, bei Bootsflüchtlingen oder Italien oder anderswo oder Griechenland. Aber es ist noch nicht die Lösung, sondern es ist nur ein realpolitischer Zwischenschritt, den man auch menschenwürdiger oder menschlicher nutzen könnte. Das wäre es so von meiner Seite als Ausblick.
Und danke. Danke euch. Vielen Dank, Karl, vielen Dank, Christian. Es war jetzt auch zeitlich eine Punktlandung. Ich hoffe, die Zuschauenden fanden das interessant und das Video wird auch nachher auf unserer Facebook-Seite noch verfügbar sein, wenn sie das noch anderen Leuten zeigen wollen. Ich wollte noch ganz kurz zum Abschluss Ihnen noch was sagen, und zwar, wenn wir das jetzt als normale Veranstaltung gemacht hätten, dann hätten wir irgendwo im Saal einen Tisch mit Infomaterial von uns und von Frau Asyl und von vielen anderen, was Sie mitnehmen könnten und wo Sie auch was in die Spendendose werfen können. Natürlich haben wir die Möglichkeit im Moment nicht, und trotzdem ist es für uns wichtig und es ist auch für Pro Asyl wichtig und für die anderen Organisationen, dass wir Spenden brauchen für unsere Arbeit, und das im Moment auch ein bisschen schwieriger als sonst. Deswegen habe ich hier den Hinweis: auf unserer Website finden Sie sowohl die Möglichkeit, online zu spenden, als auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden und auch die Möglichkeit, Infomaterial zu bestellen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Pro Asyl. Da machen wir auch natürlich gerne Werbung dafür, wenn Sie auf dem Weg auch Pro Asyl und Ihre wichtige Arbeit unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich auch. Dies war die erste Veranstaltung im Rahmen unserer digitalen Tagung. Wir haben noch einiges mehr gleich im Anschluss. Deswegen mussten wir auch zeitig zum Ende kommen. Um 16 Uhr machen wir etwas zum Thema Geflüchtete in Zeiten von Corona mit dem Schwerpunkt auf die Situation hier in Baden-Württemberg. Da kommt gleich Rex Osa vorbei von Refugees for Refugees, kommt zu uns ins Büro und setzt sich hierhin und macht das. Und er hat tatsächlich auch einen Geflüchteten dabei, der in Ellwangen in der Erstaufnahme war, zu dem Zeitpunkt, wo der Corona-Ausbruch wird. Und die werden dann mit mir zusammen ein bisschen berichten und diskutieren. Und ich hoffe, dass sie da auch zuschalten und sich einbringen mit ihren Fragen. Das wird, denke ich, sehr spannend. Nächste Woche gibt es 3 Workshops, wo man nach Voranmeldung sich beteiligen kann. Einmal zum Thema Geflüchtete mit Behinderung. Einmal zum Thema Mitwirkungspflichten von Geduldeten und einmal zum Thema Registrierung von Neugeborenen, vor allem im Kontext von binationalen Familien und Partnerschaften. Und dann ist heute in einer Woche Abschluss unserer Reihe mit einem Vortrag von Andreas Zumach, dem UNO-Korrespondenten der TAZ, zur Situation im Nahen Osten und Nordafrika, also Thema Fluchtursachen und Konflikte im Moment. Auch natürlich Thema Türkei kam heute an, Thema Syrien wurde ein bisschen am Rand erwähnt und da geht es eben um solche Themen und das ist sicherlich auch eine sehr spannende Sache und ich hoffe, dass Sie da auch zuschalten. Also ich wünsche Ihnen viel, ich weiß nicht, ob viel Spaß der richtige Begriff ist, aber ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen was nutzt und dass Sie das interessant finden und dass Ihnen das was bringt, auch für Ihre Arbeit, unsere Veranstaltungsreihe. Danke Ihnen nochmal fürs Zuschauen. Ich danke nochmal den Referenten Christiane Karl und Lucia, die mittlerweile nicht mehr hier sichtbar ist. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass Sie alle gleich nach einer kurzen Pause um 16 Uhr wieder da sind, wenn Rex Oser und ich die nächste Veranstaltung machen. Christian und Karl, ich weiß nicht, ob ihr da nochmal zuschaut oder wäre ja schön, mal sehen. Ansonsten kann man das Video auch nachher noch anschauen. Also vielen Dank, ich werde jetzt gleich die Sitzung dann beenden und bis demnächst. Alles Gute und noch einen schönen Abend.
Vielen Dank an euch. Tschüss.